Wann haben Sie die Begeisterung für die Wissenschaft und Meeresbiologie entdeckt?
Schon als Kind. Ich war so eine richtige Leseratte und habe mir aber das Forschen erstmal über Romane erschlossen, sowas wie Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde oder 20.000 Meilen unter Meer, aber dann auch Hans-Jacques Cousteau. Ich hatte den Eindruck, dass wenn man erwachsen ist, könnte man als Forschender die Welt bereisen und erschließen. Und das leuchtet mir als Kind ein, dass es der beste Beruf sein muss, den es gibt.
Sie haben bereits an mehr als 45 Expeditionen auf internationalen Forschungsschiffen teilgenommen. Aktuell beschäftigen Sie sich vor allem mit den möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die biochemische und biodiverse des Arktischen Ozeans. Was für Auswirkungen des Klimawandels auf den Arktischen Ozean sind denn bereits festgestellt?
Ja, das ist wirklich unser Leitindikator für den Zustand der Erde geworden, nämlich der Verbleib des arktischen Meereises. Wer nicht genau weiß, wie der arktische Ozean eigentlich aussieht, das ist die Region rund um den Nordpol. Und die ist eigentlich ein Meer, ein sehr tiefes Meer. Am Nordpol selbst ist es 4,4 Kilometer tief und da schwimmt Meereis obendrauf. Und dieses Meereis verschwindet jetzt mit 13% pro Dekade aufgrund der Erderwärmung, aufgrund der Emissionen von CO2 in die Atmosphäre. Und das begleitet man durch Satellitenmessungen, stellt fest, es schmilzt immer schneller, es verändert sich. Und meine Aufgabe ist, mit meiner Arbeitsgruppe rauszukriegen, was macht es mit dem Leben in der Arktis? Wie verhalten sich die Meereisalgen? Was ist mit dem Leben, was das Meereis zum Überleben braucht? Bis runter in die Tiefsee, wie sieht es denn da aus? Zum Beispiel hat Meereis auch eine Wechselwirkung mit den feinen Plastikpartikeln in der Atmosphäre. Und diese Dinge wirken sich eben auf das Leben in der Arktis und dann aber auch global aus.
Wie Sie gerade sagten, sind Sie auch Tiefseeforscherin und als solche beschäftigen Sie sich auch mit den Entwicklungen unbekannter Lebewesen in der Tiefsee. Welche Lebensformen haben Sie denn da bereits entdeckt und was vermuten Sie, wie viel leben da noch oder was ist noch unbekannt davon?
Ja, ich habe vor allen Dingen in meinem Leben Zeit in der Tiefsee verbracht und frage mich eben, wie dieser riesige Raum, der auch sehr kalt ist, deswegen ist es kein Problem, Polarforscher und Tiefseeforscher zu sein, weil man sich in der Tiefsee auch mit einem sehr kalten und dunklen Lebensraum beschäftigt. Es ist 90% des belebten Raums der Erde, wenn man mal alles zusammenrechnet, was es an Tiefseeraum gibt. Und da drinnen verbergen sich noch wirklich Millionen unbekannter Tierarten und wir schätzen auch eine Milliarde unbekannter Einzeller. Und ich habe mich vor allen Dingen mit Letzteren beschäftigt, Einzellern, die im Meeresboden leben und ohne dass wir Menschen es selbst persönlich wahrnehmen und darum wissen, aber große Stoffkreisläufe treiben, zum Beispiel das Methan kontrollieren, das aus dem Meer kommen würde, wären sie nicht da. Und da habe ich welche entdeckt. Und insgesamt beschäftigt mich also seitdem, wie es so ein verborgenes Netzwerk des Lebens gibt auf der Erde, dem wir den Zustand der Erde und unseres Lebens verdanken, ohne dass wir auf sie aufpassen. Und das ist eben eine Frage, geht das auch in Zukunft so gut?
Sie forschen, wie erwähnt, zu dem brandaktuellen Thema, dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Meere. 1000 WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler forschen zu den Folgen des Klimawandels. Was ist Ihr Eindruck? Wie viel von den wissenschaftlichen Erkenntnissen ist bereits in der Gesellschaft und dazu gehört auch die Politik angekommen und wird verstanden?
Es ist, glaube ich, sehr viel und umfassend angekommen, dass das eines unserer größten Zukunftsprobleme ist, wie wir aus den Abhängigkeiten von fossilen Energien austreten können und stattdessen andere Energien, die es ja reichlich zur Verfügung gibt, die auch per se erstmal keine Umweltbelastung darstellen, wie Sonne und Wind und Wasser, wie wir die nutzen können. Das ist eben aus zwei Gründen so wichtig. Nicht nur deswegen, weil der Klimawandel, wir können auch ruhig Klimakrise sagen, denn es geht so schnell, dass wir es schon alle merken. Der gefährdet wirklich alles Leben auf der Erde, nicht nur wie wir wohnen und was uns das Leben kostet, sondern vor allen Dingen eben dieses Netzwerk des Lebens, von dem wir abhängen. Alle Pflanzen, die wir kennen, alle Tiere sind, so weiß man mittlerweile, gefährdet. 40% aller Säugetiere des Planeten sind gefährdet und das muss man mal wahrnehmen und dann muss man auch was tun. Und das kommt an, indem es neue politische Ziele gibt, indem auch Parteien, die für Klimaschutz kämpfen, von der Bevölkerung mehr gewählt werden als andere. Aber wie es dann runtergebrochen wird, wie es dann wirklich möglich ist, das in unserem Alltag so zu verankern, dass es einem leicht fällt, das Richtige zu tun, Klima zu schützen und Artenvielfalt zu schützen, das ist politisch noch nicht umgesetzt. Und deswegen gibt es immer noch oft Unzufriedenheit und vor allen Dingen bei jüngeren Generationen großen Frust, dass es nicht schneller geht.
Sie setzen sich für den Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft ein. Der Begriff, der da am häufigsten fällt, ist Wissenschaftskommunikation. Wann haben Sie erkannt, dass Wissenschaft nicht unter sich bleiben sollte, sondern in die Gesellschaft hineintransportiert werden muss? Und warum ist das wichtig?
Ehrlich gesagt habe ich mir darum nie so viel Gedanken gemacht, weil mir das nicht logisch oder weil ich nie das Gefühl hatte, dass Wissenschaft für sich ist. Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Sie ist ja eine Kulturpraxis, kann man erstmal so sagen, wie auch Kunst, wie Literatur. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie Wissenschaft funktioniert, dann hat sie ganz klar ein eigenes Regelwerk. Sie hat Institutionen, wo geforscht wird nach bestimmten Regeln. Die sind offen und international eigentlich geklärt, wie es funktioniert. Sie respektieren Vielfalt, sie bestreben Wahrheitsfindung als oberstes Prinzip, aber auch immer Hinterfragung dessen, was entdeckt worden ist. Und das ist jetzt so, wenn man sich überlegt, aha, das wird also von Menschen gemacht, dann ist ja klar, dass diese Menschen einen Kontext haben, einen gesellschaftlichen, und wo die herkommen, was sie erlebt haben, wie sie arbeiten dürfen, das alles beeinflusst natürlich auch Wissenschaft. Und deswegen stehen wir im ständigen Austausch mit der Gesellschaft und hören uns Fragen an und auch Vorwürfe oder Probleme, wie das, was wir herausfinden, zu verstehen und einzuordnen ist. Deswegen ist es das Natürlichste der Welt, wenn sich die Wissenschaft auch um ihr Verhältnis mit dem Rest der Gesellschaft kümmert, und zwar weltweit, und Fragen aufnimmt und einbringt in die Forschung. Und das war mir schon immer logisch. Deswegen ist zu kommunizieren, sich zu treffen und über Wissen und Entdeckungen und Neugierde und Fragen zu sprechen, eigentlich auch das Natürlichste der Welt.
Formate, die anschaulich und verständlich Wissenschaft vermitteln, gibt es ja schon länger. Einige, die mir da einfallen, sind etwa Quarks, Lechs Kosmos oder beispielsweise auch der Terra X Podcast. Was meinen Sie, was ist wichtig, beziehungsweise wie kann es funktionieren, etwas so Komplexes wie Wissenschaft verständlich und neugierig machend zu vermitteln? Was sind da Ihre Ansätze?
Diese Sendungen, die Sie gerade genannt haben, die sind unglaublich wichtig und ja auch extrem beliebt. Gerade Terra X ist so ein Produkt, was sich groß und klein zusammen anschauen kann im Fernsehen. Aber nun mittlerweile leben wir eben in einer ganz vielfältigen Welt mit ganz vielen Kommunikationskanälen. Und eigentlich wäre die Aufgabe, dass wir für alle Gruppen von Menschen, für alle Communities einen guten Weg finden. Ich selbst mag sehr gerne analog, also ich liebe es, unter Menschen zu gehen, bei einer Vorlesung oder bei einem Event da zu sein und zu spüren in einem Raum voller Menschen, wie uns vereint, dass wir grundsätzlich neugierig sind und wissen wollen. Und gerade in meinem Feld der Tiefseeforschung oder auch der Forschung über den Ozean und das Erdsystem, da geht es uns ja allen so, dass so viel nicht gewusst ist, so viel nicht verstanden ist, und dann macht es einen Riesenfreude, über diese Geheimnisse zu reden und was gibt es denn da noch, was wir gar nicht berücksichtigt haben. Und dieses Gefühl, das ist ein ganz tolles Gefühl, etwas verstanden zu haben, etwas entdeckt zu haben, das teilen zu können und dann die Begeisterung auch bei den Leuten zu merken, ist toll, und das ist ja ganz direkt beim anderen. Was mir fehlt, und da engagiere ich mich jetzt auch, und da geht es ja auch bei Silbersatz drum, ist eben auch das fiktive Element noch mehr zu nutzen. Nämlich ist es ja so, dass heutzutage, wo es darum geht, wo Wissen vielleicht überlebensentscheidend sein kann, könnte doch auch mehr die Geschichte, wie geht Wissenschaft, was ist Forschung, was machen Forschende eigentlich, ihr Kampf ums Wissen, das könnte auch in Abenteuerfilmen oder in Romanen oder eben auch als Kunstprodukt sichtbar gemacht werden. Und das fehlt mir noch, da sind wir oft sehr ernst und es geht immer um einen Erklärprofessor, der die unwissende Bevölkerung trifft. Aber es könnte vielfältiger sein, darzustellen, wie Wissenschaft funktioniert.
Weil Sie gerade das Silbersatz-Festival angesprochen haben, Sie sind ja wissenschaftliche Leiterin von diesem Festival hier in Halle. Und das Wissenschafts- und Medienfestival gibt es seit 5 Jahren und dieses gibt Einblicke in den wissenschaftlichen Diskurs. Was würden Sie sagen, wie viel bringt es, solch ein Festival der Wissenschaftskommunikation bzw. den WissenschaftlerInnen auf der einen und der Gesellschaft, die sich bislang außerhalb dieses Diskurses bewegt, auf der anderen Seite?
Erstmal, wenn man überlegt, egal wo man jetzt gerade ist, was man gerade macht, wie viel Produkt von Forschung um einen rum ist, was man alles so nutzt und was auf Forschung beruht, dann wird dann schnell klar, dass man Teil von dem großen System Menschheitswissen ist. Und jeder hat ja auch was beizutragen. Jeder hat auch bestimmtes Wissen, was in Fragestellungen einfließen kann. So ein Festival wie das Silbersalz-Festival in Halle, da geht es eben darum, die gesamte Vielfalt von der Produktion von Wissen bis hin zur Wirkung anzuschauen, zu spüren, zu hinterfragen, mitzudiskutieren und zu erleben. Und das finde ich enorm wichtig, weil viel zu oft malen wir uns das so aus. Und gerade in Deutschland haben wir oft das Gefühl, Wissenschaft ist etwas Institutionelles mit Schranken. Und wenn man dann einfach hingeht und mal die Wissenschaftler und Wissenschaftlern sieht, wie sie auch Wissen miteinander feiern können und auch mit der Bevölkerung, dann kann man viel leichter reinfühlen, wie wichtig ist es eigentlich und wie erstaunlich ist es, was gewusst ist und was nicht gewusst ist. Und das kann man eben in Halle erleben, weil dort überall Wissenschaft stattfindet, auf der Straße und auch die, die mitmachen, eben schon Teil von der Wissensgeneration werden und Feedback geben können. Ob es jetzt über Film geht oder über Musik, über Lesungen, über Diskussionen, über einfach zusammen auch mal feiern und tanzen, das findet da auch statt. Das ist wirklich schön. Und dann geht man da irgendwie stärker wieder raus, ob man jetzt Forscher ist oder Teil der hallensischen Bevölkerung. Oder natürlich aller derer, die zukommen. Mittlerweile kommen ja auch internationale Gäste. Das ist schon wirklich ein großes Event.
Und wenn man da hingeht, wen kann man da von Expertinnen und so erleben?
Dieses Mal ist ja die Frage der Erschließung der Zukunft. Was ist Zukunft? Wie können wir sie uns vorstellen? Wie können wir üben, was unsere Rolle sein kann und sein wird in der Gestaltung der Zukunft? Das ist das große Thema. Dabei geht es auch sehr darum, wie funktionieren demokratische Prozesse? Wie spielen wir alle eine Rolle in der Entscheidungsfindung? Und deswegen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da, die sich einerseits gerade mit diesen großen Fragen Wirtschaft neu denken oder Zukunftsgestaltung, Politik neu denken. Das ist der eine Track. Und dann gibt es aber auch natürlich viel über die großen Probleme, unsere Herausforderungen, Klimaschutz, Artenvielfaltschutz, darüber haben wir schon gesprochen, aber auch gerade Energiewende. Ja, wo soll in Zukunft die Energie der Menschheit herkommen? Für alle diese Themen gibt es eben die gesamte Vielfalt. Man kann hingehen und mit den Vortragenden ins Gespräch kommen. Und man kann eben auch in sich in Filme setzen und dann mit den Filmautoren, Regisseuren oder auch mal Schauspielern dann direkt darüber sprechen, was wollten sie uns sagen und was hat man selber gefühlt. Das ist also sehr vielfältig und es kommt wirklich eine große Liste von bekannten Vortragenden. Ich sag nur mal zum Beispiel Maya Göpel, die Bestseller-Autorin Neu Denken. Da sind so viele, ich kann es jetzt gar nicht alles aufzählen, wie viele Menschen da sind. Der sehr bekannte DJ Dominik Eulberg, der uns Artenvielfalt auch in der Musik näher bringt, ist zum Beispiel da. Till Brönner ist da. Da sind so viele Leute aus Film und Fernsehen da. Also ich würde einfach empfehlen, Programmseite aufmachen und mal gucken, wem man alles begegnen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und um nochmal ganz kurz von dem Silbersalz-Festival wegzukommen, wo wird denn Ihre nächste Forschungsreise oder Expedition hinführen?
Da gibt es zwei Antworten. Also eine reine Forschungsexpedition werde ich nächstes Jahr im Sommer wieder in die Arktis machen. Und alle 10 Jahre ungefähr fahre ich mit meinem Team und internationalen Wissenschaftlerinnen dann in Richtung Nordpol mit unserem Eisbrecher Polarstern. Und wir schauen eben nach, wie der weitere Meereisschwund dann Spuren hinterlassen hat, sowohl im Meer selbst, wie aber auch bei dem einzelligen Leben, wie auch bei dem großen Leben. Und das bis runter in die Tiefsee. Und das steht nächstes Jahr wieder an, eine 2-monatige Arktis-Expedition zum Ende des Sommers. Also wir fahren dann im September, wenn das Meeresminimum ist, um auch zu untersuchen, welches Eis kann eigentlich noch überleben. Ich habe aber auch eine andere Expedition und die hat wieder was mit Wissenschaften zu tun. Eine filmische Expedition im Rahmen rund um Terra X haben wir einen Auftrag mit verschiedenen Personen, die über Natur denken und schreiben und erforschen unser Verhältnis zwischen Mensch und Natur, schaffen wir ein Filmprojekt, wo wir uns diese Frage stellen, wie könnte eigentlich das Wissen der Menschheit, das alte Wissen von uns, die es ja schon seit 150.000 Jahren gibt, wie kann das eigentlich helfen, auch die Zukunft besser hinzubekommen? Und da freue ich mich sehr darauf, weil ich dann verschiedene Orte komme, wo gerade Wissen entsteht, wo geforscht wird an solchen großen Fragen. Und wir können das aufzeichnen und das ist auch für mich eine große Expedition in das Reich des Wissens.
Wenn wir Sie schon einmal am Telefon haben, möchten wir gerne noch eine Frage stellen, die an Sie als Meeresbiologin und Doktorin des Alfred-Wegener-Instituts geht. Die Sängerin und Autorin Patti Smith schrieb in einem ihren Roman von dem Continental Drive Club zur Ehrung Alfred Wegeners. Patti Smith schrieb, sie sei Ehrenmitglied und der Club diskutiere und erforsche die Todesumstände von Alfred Wegener. Wir haben uns gefragt, gibt es diesen Club wirklich?
Also es gibt einen Continental Drift Club, da gibt es auch eine Webseite zu. Und das sind Musiker aller Sorten, die sich mit anlässlich Alfred Wegeners Kontinentaldrift-Theorie, die ja wirklich völlig unser Verständnis verändert hat, wie die Erde funktioniert, anlässlich dieser enorm bedeutenden Theorie beschäftigen die sich aber mit Musik und Klängen und Veränderungen von Menschen. Und ich habe das mal, weil ich selber ein großer Patti Smith-Fan bin, habe ich mal recherchiert, ob das wirklich stimmt, dass sie unerkannt inkognito durchs Abi gegangen ist. Das war vor meiner Zeit als Direktorin, sonst wäre ich da auf jeden Fall dabei gewesen. Und das scheint wirklich zu stimmen, aber so richtig ist es schon länger her und so richtig wissen wir jetzt auch nicht, wie das läuft und welche Menschen da dazugehören und was sie eigentlich jenseits von diesen Musikdiskussionen genau machen. Aber es finde ich eine ganz tolle Angelegenheit und sie zeigt einmal mehr, dass es eben Wissen gibt, was Menschen in ihrer gesamten Vielfalt so fundamental berühren kann, dass es eben auch Wirkungen auf andere Kulturtechniken und Produkte hat. Und das finde ich sehr schön und kann auch wirklich nur nochmal sagen, weil Silbersalz ist das Wissen auch in der Musik und diese Vielfalt, wie uns Wissen berührt zu leben, ist, glaube ich, einer der großen Aspekte von unserer Zukunftsgewinnung.